Hören Sie sich an, dass Sie das Hören Sie sich an, dass Sie das
Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2021, Folge 27. Stunden, die niemand vergessen wird. Von Andreas Albis, aus Stern Nummer 30 vom 22.07.2021. Gelesen von Kerstin Hoffmann. Es waren kleine Flüsse, die in der vergangenen Woche zu Wasserwalzen wurden und vielen Menschen alles nahmen. Hanna Schmidt. Vor der Katastrophe wettete die 38-jährige Lehrerin aus Bad Neuenahr mit ihrem Nachbarn, ob das Wasser der Ahr wohl seinen Gartenzaun erreichen würde. Die Idee mit der Wette kommt auf, als Hanna Schmidt und ihr Nachbar in ihren Gärten in Bad Neuenahr stehen und auf die Ahr blicken. Es regnet schon den ganzen Tag wie aus Eimern. Das kleine Flüsschen steigt stetig. Die beiden scherzen. Ob das Wasser wohl den Gartenzaun des Nachbarn erreichen wird? Niemals, sagt der Nachbar. Wetten doch, entgegnet Anna. Eine Kiste Bier, sagt der Nachbar und schlägt ein. Gegen 23.30 Uhr hat Hanna Schmidt, eine 38-jährige Lehrerin, ihre Wette gewonnen. Vom Gartenzaun des Nachbarn sind nur noch die Spitzen zu erkennen. Ihr Keller läuft voll, sie kann zusehen, wie der Pegel steigt. Hanna Schmidts 11-jähriger Sohn schreit vor Angst. Sie ist mit ihren Kindern allein, der Vater beruflich in Schweden. Sie ruft ihre Schwester an, die weiter von der Ahr entfernt wohnt. Die nimmt die Kinder zu sich. Hannas Bruder ist mittlerweile gekommen, dazu ein Freund der Familie. Gemeinsam suchen sie Sachen zusammen, die Hanna auf keinen Fall verlieren möchte, und bringen sie auf den Dachboden. Fotoalben, Zeugnisse, Unterlagen vom Haus, das Hanna und ihr Mann erst vor 5 Jahren gebaut haben. Um 24 Uhr schließt sie die Tür ab. Auf der Straße reicht den dreien die Ahr bereits bis zu den Hüften. Ihr Plan ist, einen höher gelegenen Teil des Ortes zu erreichen, doch das Wasser zerrt an ihnen, dass sie fürchten, jede Sekunde fortgerissen zu werden. Beim katholischen Kindergarten im Blandine-Mertenhaus ist Schluss. Von dort trauen sie sich keinen Schritt weiter. Das rotbraune Klinkergebäude misst 1,5 Stockwerke, nicht besonders hoch, aber es muss reichen. Über eine Mauer klettern sie aufs Dach und harren aus. Das Warten werden sie später als schwerste Zeit ihres Lebens beschreiben. Während die Ahr weiter anschwillt, treiben Mülltonnen, Kühlschränke, Waschmaschinen und Autos an ihnen vorbei. Dazwischen zischende Gastanks. Und immer wieder reglose Körper. Sie liegen mit dem Gesicht nach unten in der braunen Brühe. Hanna Schmidt ist bewusst, dass sie einige der Toten kennen könnte. Bad Neuenahr hat nur 12.800 Einwohner. Als der Tag anbricht, beruhigt sich die Ahr allmählich. Der Pegel sinkt. Hanna Schmidt sagt, das war der schönste Moment seit der Geburt meiner Kinder. Bis Taucher der DLRG mit Rettungswesten kommen, dauert es jedoch noch bis zum späten Vormittag. Da haben die drei 11 Stunden auf dem Dach des Kindergartens verbracht. Erleichtert erfährt Hanna, dass ihr Nachbar die Nacht unversehrt überstanden hat. Hanna Schmidts Geschichte, wie sie am Abend vor der Katastrophe unbedarft und sorglos auf den Pegelstand der Ahr wettete, erzählt viel darüber, wie wir als Gesellschaft bislang mit dem Phänomen Klimawandel umgegangen sind. Ja, wir wussten, dass es ihn gibt, aber so richtig ernst genommen haben wir ihn nicht. Für die meisten von uns war der Klimawandel eine akademische Diskussion. Die Engagiertesten verzichteten gelegentlich auf Flugreisen. Wirklich greifbar wurde der Klimawandel allenfalls zu Weihnachten, wenn es mal wieder nicht schneite oder wenn die Sommer im Norden nicht verregnet waren. Vergangene Woche hat Deutschland auf dramatische Weise erfahren, wozu die Erderwärmung führen kann. Vergangene Woche, als in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mehr als 160 Menschen starben, weil sich mit der feuchtschwülen Luft ein Tiefdruckgebiet über den Mittelgebirgen festsetzte und die finsteren Wolkenmassen bis zu 200 Liter Wasser pro Quadratmeter ausschütteten. Fast alle Wetterexperten sind sich einig. Die Extremwetterlage konnte nur durch die Erderwärmung entstehen. Bis zum Sonntag hatten die feuchtschwülen Luftmassen Bayern und Österreich erreicht. Berchtesgaden rief den Katastrophenfall aus. Die bittere Wahrheit ist, künftig befinden wir uns im Daueralarmzustand, weil sich klimawandelbedingte Wetterextreme nicht immer gnädig ankündigen. Sie können jede Region so plötzlich treffen wie das idyllische Bad Neuenahr im Landkreis Ahrweiler, der weit über 100 Tote zu beklagen hat. Am Montagabend wurden noch immer viele vermisst. Die 28-jährige Erzieherin Laura Polenk gab die Hoffnung, ihren Vater noch einmal lebend zu sehen, bis zum Schluss nicht auf. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass er der Ahr zum Opfer gefallen sein sollte. Die Ahr war für sie immer wie ein Freund, von dem sie glaubte, ihn in- und auswendig zu kennen. Selbst die Untiefen und Krater, die Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg im Flussbett hinterlassen haben. Gut, manchmal war die Ahr über die Ufer getreten. Keller liefen dann voll. Aber auch mit guten Freunden ist es nicht immer leicht. Am liebsten dachte Laura Polenk daran, wie sie als Kind in der Ahr türkisfarbene Steine sammelte, die sie in der Region Muttergottessteinchen nennen. Mittwoch vor einer Woche ist jedoch alles anders. Da fühlt sich die Ahr nicht mehr wie ein Freund an. Lauras Mann geht bereits um 20 Uhr zum Ufer und erzählt, dass die Brücke wackelt. Laura Polenk beginnt sich Sorgen um ihre Eltern zu machen. Die wohnen direkt am Fluss. In Joggingschuhen macht sie sich gegen 23 Uhr auf den Weg durch den Regen, um die beiden zu sich zu holen. Doch das Haus ist dunkel. Sie sind nicht da. Vermutlich parken sie gerade ihre Autos um. Kurz darauf steht die Mutter vor der Tür der Tochter. Sie warten gemeinsam auf den Vater. Doch ihr Vater kommt nicht. Es wird eins, es wird zwei. Immer wieder ruft Laura Polenk sein Handy an. Keine Antwort. Laura will die Polizei alarmieren, doch die Notrufleitungen sind zusammengebrochen. Schließlich postet sie ein Foto ihres Vaters im Internet. »Das ist mein Papa. Bitte haltet Ausschau. Sagt ihm, dass er zu meiner Schwester gehen soll. Wir machen uns riesige Sorgen.« Morgens, als die Flut zurückgegangen ist, geht die Mutter zum Haus. Der Schlüssel steckt von außen. Sie vermutet, dass der Vater in der Nacht nochmal zurückkam, um seinen Hund zu holen. Luna heißt er, ein anhänglicher Mischling. Lauras Vater und das Tier waren unzertrennlich. Lauras Mutter öffnet die Tür. Alles ist voller Schlamm. Sie findet das Handy ihres Mannes und Luna. Die Hündin lebt. Sie ist eingekeilt zwischen Schränken im Arbeitszimmer. Nur von ihrem Mann keine Spur. Am Donnerstag meldet Laura ihren Vater offiziell als vermisst. Die Beamten der Koblenzer Polizei machen ihr Hoffnung. Nicht aufgeben, sagen sie, viele Vermisste hätten sich irgendwo in Sicherheit gebracht. Laura glaubt fest daran. Ihr Vater ist doch ein sportlicher Typ. Er ist 63, spielt Tischtennis und Badminton. Er genießt die Zeit mit seinem anderthalbjährigen Enkel, freut sich auf den Ruhestand. Er ist keiner, der sich von der Ahr unterkriegen lässt. Doch mit jeder Stunde des Wartens schwindet die Hoffnung. Am Samstag bekommt Laura Polenk die traurige Nachricht. Helfer haben ihren Vater im Keller ihres Elternhauses gefunden. Deutschland hat schon viele Naturkatastrophen erlebt und durchlitten. Das Oder-Hochwasser von 1997, das europaweit 74 Menschenleben forderte. Die Orkane Daria, Vivien und Wiebke, bei denen 1990 insgesamt 47 Menschen starben. Die schlimmste Katastrophe der Nachkriegszeit war 1962 die Hamburger Sturmflut mit 315 Todesopfern. In dieser traurigen Rangliste wird sich das Flutunglück der vergangenen Woche an zweiter Stelle einreihen. Doch etwas ist anders diesmal. Es ist das Gefühl, das diese Katastrophe bei uns allen hinterlässt. Das Gefühl, zu einem gewissen Grad mitschuldig daran zu sein. Weil wir alle, die Menschen in diesem Land und auf diesem Planeten, viel eher etwas hätten tun müssen, um den dramatischen Temperaturanstieg der vergangenen Jahrzehnte zu verhindern. Auch viele, die von dieser Flut unmittelbar betroffen sind, denken so. Hanna Schmidt erzählt, sie habe sich mit einem bekannten Chemieprofessor unterhalten, der habe ihre Beobachtung geteilt, dass die Tiefdruckgebiete über der Region nicht mehr so schnell abziehen wie früher. Was eine Folge des Klimawandels ist. Auch Laura Polenk sagt, sie werde über solche Fragen nachdenken, irgendwann, wenn die Trauer über den Tod des Vaters nachlässt und sie wieder einen klaren Kopf habe. Andi Neumann, ein Kriminalbeamter aus Ahrweiler, dessen Haus am vergangenen Mittwoch bis zum ersten Obergeschoss überflutet war, schrieb noch in der Unglücksnacht einen langen Text auf Facebook. Er schilderte, wie er zum ersten Mal in seinem Leben wahre Angst erlebte. Vor etwas, das er nicht beherrschen konnte. Vor dem Wasser, das unaufhörlich stieg und kurz davor war, die Zimmer seiner Kinder zu erreichen. Er beschrieb die Angst vor der Ohnmacht, absolut nichts mehr tun zu können. Neumann sagt, er habe mit seinem Post eine Botschaft senden wollen. Diese Jahrhundertkatastrophe muss die politische Agenda prägen, fordert er. Wer sich dem entzieht, darf politisch in diesem Land keine tragende Rolle spielen. Angela Merkel zumindest scheint sich der Lage bewusst zu sein. Direkt von ihrer USA-Reise fährt sie ins Katastrophengebiet und spricht am Sonntag im rheinland-pfälzischen Adenau von einer surrealen und gespenstischen Situation. Sie verspricht, wir werden uns dieser Naturgewalt entgegenstemmen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mahnt, den Kampf gegen den Klimawandel entschieden aufzunehmen. Den Flutopfern versichert er, ihr Schicksal trifft mich ins Herz. All das zeigt die politische Dimension dieser Katastrophe. Es ist nicht nur der Wahlkampf. Mehr als jedes andere von der Natur verursachte Unglück zwingt diese Flut die Politik zum Handeln. Weil es eben nicht nur die Natur war, die Teile Deutschlands unter Wassermassen versinken ließ. Der Mensch hat seinen Beitrag geleistet. Das macht diese Katastrophe allgegenwärtig. Im 18.000 Einwohnerort Sinzig im Landkreis Ahrweiler haben sich am vergangenen Freitag etwa 70 Menschen zum Gottesdienst in der St. Peterkirche versammelt. Ein Mann schaffte es nicht mal, sich umzuziehen. Er trägt noch ein von Schlamm verschmiertes T-Shirt. Es ist ein Gottesdienst, wie ihn das Städtchen nie zuvor erlebt hat. Schweigen. Aushalten. Aufräumen. Innehalten. Beginnt Pfarrerin Kerstin Laubmann mit ruhiger Stimme. Viel zu sagen habe sie heute Abend nicht. Zu groß ist der Schrecken, zu unüberschaubar das Verlorene. Zu viele Fragen offen, vieles Wichtige noch nicht getan. Wir tasten uns langsam ans Licht heran. Auf dem Altar stehen weiße Kerzen, die sie anzündet, im Gedenken an die Verstorbenen und die vielen Helfer, die unermüdlich gekämpft haben, um Leben, Hab und Gut der Sinziger zu retten. Der Ort wurde wie kaum ein anderer von der Flut getroffen. 14 Todesopfer, 12 davon waren Bewohner der Behinderteneinrichtung Lebenshilfe. Besonders ihnen galt der Gottesdienst am Freitag. Seit fast 3 Jahrzehnten ist die Lebenshilfe in der Pestalozzi-Straße, eine Einrichtung für Erwachsene mit geistigen Behinderungen, fester Bestandteil der Stadtgemeinschaft. Die Opfer der Flutkatastrophe sind zwischen 35 und 65 Jahre alt. Viele arbeiten in der Stadt. In den Tagen seit dem Unglück kommen immer wieder Sinziger zum Ort der Tragödie, bleiben andächtig davor stehen. Auch Anna ist gekommen. Seit 24 Jahren arbeitet sie als Hauswirtschafterin für die Einrichtung. Unter Tränen erzählt sie von einem jungen Mann mit Down-Syndrom, den sie besonders ins Herz geschlossen hatte. Er hat mich immer schon aus dem Fenster begrüßt, sobald ich durch den Garten zum Eingang lief. Manchmal mussten wir ihn bremsen, weil er so laut war, und wir fürchteten, die Nachbarn könnten sich beschweren. Die Mutter eines 38-jährigen Mannes, der ebenfalls ums Leben kam, erzählt, wie wohl sich ihr Sohn in der Lebenshilfe fühlte. Er konnte ein eigenständiges Leben führen. Betreuer und Heimbewohner seien wie eine große Familie gewesen, berichtet Hauswirtschafterin Anna. Was in der Nacht zum vergangenen Donnerstag genau passierte, ist noch nicht geklärt. Der Geschäftsführer des Landesverbandes der Lebenshilfe, Matthias Mandos, sagt, wie immer bei einem Unglück von solchem Ausmaß ermittelt die Polizei. So viel scheint zum Hergang des Unglücks bislang festzustehen. Um 23.33 Uhr rief der Kreis Ahrweiler den Katastrophenfall aus. Er tat es mit der Maßgabe, alle Gebäude, die näher als 50 Meter an der Ahr liegen, zu evakuieren. Dazu gehört die Lebenshilfe. Umstritten ist, ob die Feuerwehr, die mit Lautsprecherwagen ausrückte, auch die Behinderteneinrichtung warnte. Ein Nachbar, der im Haus gegenüber wohnt, sagt, es habe keine Warnungen gegeben. Dem widerspricht die Einsatzleitung der Feuerwehr. Es wurde gewarnt, aber die Zeit war zu knapp. Die Hilfskräfte kamen nicht mehr an die Bewohner heran. Stefan Möller, seit 2003 Geschäftsführer der Einrichtung, schildert die Unglücksnacht so. Im Hauptgebäude habe es eine Nachtwache gegeben. Kurz nach dem Aufruf zur Evakuierung sei die Nachtwache sofort ins Nebengebäude gerannt, um die Bewohner dort zu warnen. Als die Nachtwache wieder zurück ins Haupthaus wollte, hätten ihr die Wassermassen den Weg abgeschnitten. Jedes Durchkommen sei unmöglich gewesen. Einige Bewohner des Haupthauses konnten sich noch in den ersten Stock flüchten, doch nicht alle. 13 versuchten, sich in einem Raum im Erdgeschoss zu verbarrikadieren, mit Schränken vor den Türen. Doch Türen und Fenster hielten dem Wasserdruck nicht stand. Innerhalb von Minuten war das Erdgeschoss bis zur Decke überschwemmt. Nur einer der 13 Bewohner schaffte es ins Freie. Ein junger Mann, der später von Nachbarn in einem Baum gesehen wurde, wie er verzweifelt um Hilfe rief. Die Überlebenden sind jetzt in einem Hotel untergebracht, schwer traumatisiert. Sie werden von der Notfallseelsorge betreut. Auf der Website steht: Wir sind alle entsetzt, fassungslos und unendlich traurig. Das Hochwasser in Deutschland bedroht zahlreiche Existenzen. Wir leiten Spenden an ausgewählte Hilfsorganisationen weiter, die Betroffene unterstützen. Stiftung Stern e.V. IBAN DE 90 2007 000 0469 9500 01. Stichwort Hochwasser 2021. Mehr Informationen zu Stiftung Stern e.V. www.stiftungstern.de. Impressum. Stern Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH 20444 Hamburg. Kontaktdatenredaktion Telefon 040 3703 7242. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav Adolf Straße 7, 04105 Leipzig, Telefon 0341 7113 120, Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de. www.dzblesen.de. Mehr aus Sternen gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Sternzeit Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2021. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 8695 5592 1100 8300 10. BIC WELADE 8LXXX.